Lieber Fußballgott, fick dich! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das kleine Eichhörnchen überlegte kurz und zog das Papier doch wieder ein. Hey, tut mir leid, war nicht so gemeint. Ich glaub doch eigentlich an dich. Aber, lieber Fußballgott, könntest du nicht wieder ein bisschen gerechter sein? Ein kleines bisschen? Unterschrift, du weißt schon wer. Und sag das auch diesen Laienpredigern vom
Worum-Podcast. Alles rund um Werder.
Die zwei Konfirmandenblasen, ey.
Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Worum-Podcast, Folge 46, leere Hände, haben wir diese Ausgabe genannt. Und das müssen wir, glaube ich, auch nicht wirklich groß erklären. Es ist Mittwoch, später Vormittag, es sind ein paar Tage ins Land gegangen. Und jetzt sitzen wir wieder hier wie die Insolvenzverwalter und müssen über das sprechen, was man uns hier so angeboten hat am Wochenende und über das, was uns bevorsteht. Mein lieber Freund Jan Siegert.
Einen schönen guten Tag, lieber Thomas. Ich habe mittlerweile, wie man unschwer hören kann, auch meine Worte wiedergefunden. Hat ungewöhnlich lange gedauert, aber umso schöner, dass wir uns jetzt quasi in der Trauerbewältigung nochmal zusammengefunden haben. Und nur fürs Protokoll, ich stehe übrigens, denn sitzen, weiß ich auch nicht, kann ich mit Blick auf Werder momentan so ohnehin nicht.
Meinst du, das ist Symbolik stimmt nicht, meinst du?
Ja, genau.
Hast du dich eher so ein bisschen so ein bisschen breitbeinig vors Mikrofon gestellt?
Woher weißt du das? Arme verschränkt und breitbeinig.
Ich kenne dich gut. Ich kenne dich gut, mein Freund. Ja, es ist so, kurz zur Erklärung, wir haben uns jetzt wirklich bewusst ein paar Tage Zeit gelassen, um erstmal, 48 Stunden in der Wuthöhle zu verbringen.
auf der stillen Treppe.
Und danach dann nochmal zwei Tage auf der stillen Treppe. Ja. Mir wurde auch alles abgenommen, Gürtel und so weiter, mit dem ich mich selbst hätte verletzen können.
Von wem?
Von Leuten, die mich mögen.
Ja, sehr gut, ja. Okay.
Und die verhindern wollten, dass ich den Videoschiedsrichter beschimpfe, Spieler beschimpfe, RB Leipzig beschimpfe.
Dass du nach Bremen fährst, auch vor dem Stadion wartest und lospolterst, wenn die Mannschaft kommt.
Na, so weit ist es nicht. Aber auf der anderen Seite, worüber hätten wir auch reden sollen? Ja. Denn ich meine, wie ungerecht und gemein der Fußballgott ist und die ganze Welt, das müssen wir, glaube ich, auch niemandem mehr erklären nach diesem Spiel. Der ein grün-weißes Herz hat.
Ja, allerdings.
Denn das hat ja nun wirklich sehr, sehr wehgetan am Freitagabend.
Ja, es hätte auch wenig Sinn gemacht, in den 48 Stunden nach dem Spiel wäre ich ohnehin ausschließlich ins Schreien gekommen. Deswegen, das wäre für keinen eine Freude gewesen, sich das anhören zu müssen. Ja, in der Tat, Alter, ich habe selten so zu knabbern gehabt an so einer Niederlage und an so einem Spiel. Es ist wirklich, reiht sich auf jeden Fall in die Liste der wirklich unschönsten Werder-Erlebnisse meines Lebens ein, und ich bin schon echt lange Fan. Also das hat mir wirklich richtig zugesetzt, muss ich sagen. Weil ich war 120 Minuten lang echt stolz darauf, wie die Mannschaft reagiert hat auf diese ganze Unruhe vor dem Spiel, und dass das dann wirklich so zu Ende geht in diesem Setting gegen einen solchen Verein, also es ist ja nicht nur eine Mannschaft, sondern gegen einen solchen Verein, und das Ganze dann auch noch garniert und begleitet wird von einer wirklich nur schwer zu ertragenden Arroganz, die von den Leipzigern dann nach dem Spiel auch noch in die Welt getragen wurde. Mann, ey. Ja, schmerzhafte Geschichte. Wie ging es dir denn?
Ja, mir ging es natürlich ähnlich, wobei ich auch sagen muss, es war 90 und dann auch 120 Minuten lang auch begleitet von einem gewissen Stolz und einer Zufriedenheit, wie die Mannschaft aufgetreten ist.
Ja.
Denn das muss man ja schon sagen, und das war ja auch das, was wir vor dem Spiel herbeigesehnt und auch ein bisschen prognostiziert hatten, dass wirklich die Reaktion der Mannschaft da war. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass das zum Schicksalsspiel für den Trainer auch erklärt wurde. Und wir ja schon darauf gehofft und auch davon ausgegangen waren, dass diese erhoffte Reaktion kommt und wirklich die Mannschaft alles gegeben hat, was Kofeld brauchte in dem Moment. Ja. Und da muss ich schon sagen, klar, schmerzhaft, bitter und schlimmer kann man das dann im Prinzip gegen diesen Konzern gar nicht mehr verlieren. Ja. Aber, und dann auch noch begleitet, um das auch nochmal, um nochmal auf die Ungerechtigkeit hinzuweisen, dass wieder zweimal der Videoschiedsrichter unglücklich agiert, einmal den Elfmeter zurücknimmt. Okay, kann man machen, muss man aber auch nicht. Und dann sich auch noch herausstellt, dass das erste Tor von Leipzig auch so nicht hätte gegeben werden dürfen, wenn da jemand Kompetentes in diesem Kölner Keller gesessen hätte. Ja. Wenn sogar Nagelsmann sagt, ey, okay, das ist vorher ein Foul an Theo, bevor der Ball dem Wang da vor die Füße springt und das dann übersehen wird. Gut, bitterer geht's nicht. Aber, wie gesagt, auch begleitet von einem gewissen Stolz, dass wir es denen auch wirklich gezeigt haben.
Ja, wir haben ja direkt nach dem Spiel auch über den Elfer schon gesprochen. Ich sehe das ja ein bisschen anders als du. Für mich darf es den nicht geben. Deswegen fand ich es gut, dass sie es so gemacht haben. Das ist jetzt, da bin ich in der Tat dann auch gerade mit Blick auf das erste Tor von Leipzig bin ich bei dir. Ich muss vor allem auch sagen, das ist für mich halt eben dann auch etwas, was mir genauso Mut macht. Die Reaktion, weil du kriegst halt auch dieses Gegentor zu einem so scheißigen Zeitpunkt. Ne? Direkt nach Wiederanpfiff der Verlängerung, wo du sagst, so jetzt kann man noch 30 Minuten beißen und dann kriegst du sofort den Nackenschlag. Und dass wir es dann doch noch wieder hinbekommen, ne? Die Ruhe bewahren, wirklich aggressiv bleiben, motiviert bleiben, jeder haut sich rein, hat mich in der Tat auch wirklich sehr, sehr gefreut. Wirklich, wirklich gefreut. Ja. Und wir waren ja in der letzten Folge auch relativ nah dran. Wir haben gesagt, du musst dich in so einem Spiel wieder auf das zurückbesinnen, was dich gegen große Mannschaften im Laufe dieser Saison zu einem früheren Zeitpunkt sehr erfolgreich gemacht hat. Und genau das haben sie gemacht, ne? Relativ schnell die Nervosität abgelegt und wirklich mit dem Herz in der Hand gekämpft. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich muss auch sagen, ich habe echt lange gebraucht, bis ich all diese tröstenden Aspekte für mich rausarbeiten konnte. Ich habe echt 2 Tage lang richtig, also ich hatte richtig schlechte Laune und auch hier von hier aus nochmal, sorry an meine Kids, Papa hat wenig geredet am Wochenende. Aber das hat mir richtig zugesetzt, ey, verdammt nochmal. Und ich habe wirklich erst, nachdem wir dann gesprochen hatten und so 2-3 Tage ins Land gegangen waren, habe ich echt es wieder geschafft, dann jetzt auch mit Blick auf Leverkusen zu sagen, komm, hilft ja nichts, achte darauf und guck darauf, was gut war und woraus man irgendwie Positives ziehen kann. Und ja, da hast du recht, da gab es in der Tat ein paar Punkte, die mir jetzt auch mit Blick auf die letzten 3 Spiele wenigstens ein bisschen Hoffnung machen.
Ja, darf ich kurz, also einmal wollte ich sagen, wir hatten ja vorher getippt und selten war ich so unglücklich, dass es so gekommen ist. Ja, ich hatte vorher gesagt, wir gehen mit 1-1 in die Verlängerung und verlieren dann unglücklich.
Nee, du hast 0-0 gesagt.
0-0, ja. Richtig, 0-0. Wir gehen mit 0-0 in die Verlängerung und verlieren dann unglücklich, dann so.
Ja, und ich hatte gesagt, wir gewinnen es im Elfmeterschießen und ich finde, ich bin auch echt nah dran gewesen. Wir waren
ja, genau. Ne?
Wenn das Spiel nur 120 Minuten dauert, sind wir im Elfmeterschießen, dann gewinnen wir es auch. So.
So viel dazu, so. Schön selten so scheiße so bestätigt zu werden. Genau. Ne? Aber um das Positive, ich wollte nochmal kurz darauf eingehen, was du eben gesagt hast, denn das ist genau das Ding. Ne? Wir kriegen das Gegentor zu Anfang der Verlängerung, ja. So, und das ist schon echt ein Dagger eigentlich. Ja, so, das ist halt schon wirklich ein übler Nackenschlag. Und dann gleichen wir aus übrigens von Leo. Geil gemacht, das Tor. Ja, so, basiert zwar auf einem Fehler und ist auch ein bisschen Glück dabei, aber bestätigt genau das, was du eben gesagt hast, ne? Nämlich diesen Ball überhaupt hinterher zu jagen und da überhaupt drauf zu gehen, ja, bedeutet alles andere als wir geben uns auf oder wir liegen jetzt am Boden und glauben nicht mehr an uns, sondern das ist wirklich der Mut der Verzweiflung, diesen Ball hinterher zu gehen und dann noch belohnt zu werden, spricht wirklich dafür, dass die Moral stimmt, dass sie dran geglaubt haben und dass sie sich eben nicht aufgegeben haben. Und das fand ich irgendwie ein ganz großartiges Zeichen, wie dieses Tor auch fällt und wie er dann auch da mit links aus vollem Lauf den Ball dann noch reinzieht.
Ja, macht er super, ne? Aber würde ich meinen Arsch drauf verwetten, dass er auch, als er dem Ball nachgeht, ganz genau weiß, ne, in der 110. Minute zieht Gulaschi da nicht durch. Weißt du, weil Gulaschi ist ja zu spät, ne? Aber keine Ahnung, ein Jens Lehmann vor 10 Jahren, der hätte da Grasnarbe und Bittencourt über die Mittellinie zurück befördert.
Richtig, und hätte, wie man heute lesen konnte, danach noch so eine richtige Scheiß WhatsApp geschrieben.
Ja, genau. die war ja nur privat, ne? Mausgerutscht, Herr Lehmann, mausgerutscht.
Ja, richtig.
Naja, egal. Genau. Aber wollte ich halt sagen, ne, da ist dann Leo auch wirklich so gallig, dass er danach geht und er macht es dann echt eiskalt, ne, weil der Winkel wird immer spitzer, er nimmt den schwachen Fuß und macht es wirklich gut.
Ja, richtig. Leo überhaupt wurde ja eingewechselt für Mbom, ja, der ja von Anfang an gespielt hat, wie schon im Bundesligaspiel gegen Leipzig, aufgrund, den ich richtig stark fand.
Ja, ne? ähnlich wie das Groß auch immer gemacht hat, ne, wirklich sich auf seine Stärken besonnen und gar keinen großen Firlefanz darüber hinaus probiert, aber eben genau da abgeliefert, ne? Ja.
Richtig, ja. Ne? Und auch sonst, wir hatten ja auch vor und nach dem Bundesligaspiel Leipzig, dass er 1-4 ausgegangen war, darüber gesprochen, mit welcher taktischen Ausrichtung Kohfeldt das Team auf den Platz geschickt hat, ja, ne? Und das sich ja nun doch geähnelt hat, ja, also wieder der Ansatz, das Mittelfeld schnell zu überbrücken, Leipzig der Stärke ihres Pressings zu berauben, indem die Dinger hoch und weit nach vorne geschlagen wurden, ja, Dirty Davy, wie ich lesen konnte, Davy Selke mit einem seiner besten Spiele, fand ich.
Mit dem besten Spiel seit Rückkehr, finde ich. Mit Abstand. Also ja, wirklich, wirklich wieder ein richtig starkes Spiel gemacht. Super. Fand ich wirklich gut.
Obwohl, ja, und das sagst du jetzt, obwohl er als Stürmer, glaube ich, nicht einmal wirklich aufs Tor geschossen hat.
Nee, genau. Aber ich wollte es gerade richtig einordnen, also versuchen, richtig einzuordnen. Ne? Eben alleine endlich das auch in einer guten Art und Weise gemacht, was von ihm halt auch gefordert wurde in dieser Konstellation gegen Leipzig. Ne? Und vor allem halt auch gallig gewesen, weißt du, hast halt eben gemerkt, kein Leipziger hat sich wirklich getraut, mit dem Stirn an Stirn zu gehen, weil er ganz genau wusste, der Typ, der beißt dir sonst die Nase ab.
So. Ja, richtig.
Und hast es am Elfmeter gesehen? Klar, ich habe danach gelesen, weißt du, wie kann ein Typ einen Elfmeter zugesprochen bekommen und danach erstmal jubelnd abdrehen, ja, und sich mit der Bäckerfaust irgendwie motivieren. Aber das ist halt Selke. So, das kriegst du dann halt, wenn du so einen Spieler kaufst, der halt in solchen Spielen irgendwie echt vielleicht zuweilen auch mal ein bisschen übermotiviert wirkt, aber grundsätzlich ja auch eine Message ins Team transportiert, ne? Und sowas ist dann halt wichtig. Exakt. Und das ist gut so.
Exakt, ne? Und halt auch wirklich alles versucht, um der Mannschaft zu helfen. Ja. Und ich sag mal trotzdem, ne, klar, wenn der Schiri den Elfer nicht gibt im Spiel, ja, und Gräfe stand ja nun wirklich einen Meter daneben.
Dahinter.
Ja. Hätte ich mich nicht beschwert, weil ich gesagt hätte, okay, wollte er haben. Ne? Ja. Wenn er ihn aber erstmal gibt, ja, finde ich, ist das kein Grund, da einzugreifen und das als krasse, weil ich meine, also da gab es echt schon für weniger Elfer. Aber gut, daran will ich mich nicht festhalten. Bleibt die große Frage, mein Freund. Das war jetzt Pokal, hoch erhobenen Hauptes. Was ziehen wir aus diesem Spiel?
Ich glaube, ja, das muss alles unter der Überschrift stehen, es geht nur so. Es geht nur so. Du wirst die letzten 3 Spiele nur noch mit dieser Einstellung, nur noch mit dieser Taktik, nur noch mit dieser Galligkeit und mit diesen 150% bestehen können. Weil du mit Leverkusen und Gladbach 2 Teams hast, die voraussichtlich bis zum letzten Spieltag um die Teilnahme an Europa kämpfen werden. Das sind Mannschaften, die sind uns nominell überlegen. Du wirst die nur mit Herz in der Hand bekämpfen können. Oder?
Ja. Ja, stimme ich dir zu, gibt's aber, glaube ich, auch nicht wirklich 2 Meinungen drüber. Ja. Und war auch, also die Weisheit hatten wir auch schon vor dem Leipzig-Spiel, ja, dass es nicht anders geht. Aber die Frage ist ja, ne, wir haben tapfer gekämpft, wir waren an der Leistungsgrenze, wir haben wirklich einen sehr starken Gegner auf unser Niveau 120 Minuten lang runtergezogen und dann auch noch unglücklich verloren. Ja, mit all dem, was du eben angesprochen hast und was wir eingefordert haben. Aber wir haben danach auch gesehen, Tränen bei Theo.
Ja, echte Arme, ne?
Ich möchte ihn in den Arm nehmen, ja, immer noch. Die Frage ist ja, ist das jetzt, schaffen wir es jetzt aus dieser Erfahrung heraus, das aufrecht zu erhalten? Gibt uns das einen Push für die nächsten Spiele? Ja. Oder ist es nicht vielleicht auch ja ein bisschen Neckbreaker, weil wir es dann ja doch nicht geschafft haben?
Ist der Punkt, der mir seit zwei Tagen jetzt im übertragenen Sinne wirklich schlaflose Nächte bereitet, weil ich das nicht sagen kann, ne? Weil ich das nicht weiß, weil ich nicht weiß, was durch dieses Erlebnis wirklich dann auch noch in den Klamotten hängen bleibt. Ja. Aber du kannst...
Was denkst du?
Also ich habe jetzt gestern die Antworten von Veljkovic mal gesehen, der ja in der Medienrunde war, glaube ich gestern oder vorgestern, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, der sich ja wirklich grimmig entschlossen zeigt, ne? Und sagt, das wird uns nicht umwerfen, ganz im Gegenteil, sondern das ist doch das Zeichen dafür gewesen, dass wir das können. So, und da kann ich nur sagen, dein Wort in Gottes Ohr, und ich glaube, mit Blick auf das, was wir ja in den letzten Folgen auch immer schon angesprochen haben, mit Blick auf diese kleine Personaldelle, die wir ja jetzt die letzten Wochen hatten, die kam wirklich zum ungünstigsten Zeitpunkt. Aber jede Woche, die jetzt ins Land zieht, jeder Tag, der ins Land zieht, wird das eben ein Stück weit beheben können. Ne? Toprak wird voraussichtlich spielen können am Wochenende. Ich glaube, dass der auch mit wenig Spielpraxis in Anführungsstrichen, weil er jetzt einfach die letzten Wochen verpasst hat. Aber er spielt gegen seinen Ex-Club, ne? Das ist, glaube ich, immer, er hat, glaube ich, immer, wenn er irgendwie das jemandem noch was beweisen wollte, hat er immer eine besonders gute Leistung gebracht. Deswegen, das ist etwas, worüber ich mich freue. Toi, 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 Ludde ist wieder am Start, wird mit jedem Tag routinierter und besser. Füllkrug hat es offensichtlich ja gut überstanden. Und Rashica ist wohl wahrscheinlich auch wieder fit. Ne? Also ich hoffe jetzt halt in der Tat, dass dann auch zusätzlich noch die Rückkehr derer, die für uns immer die Hoffnungsträger mit Blick auf Leistung waren, möglicherweise eben dann letzten Endes das Zünglein an der Waage sind, weil ja, komm, Leverkusen hat einen Lauf gerade, oder? Die sind nicht schlecht drauf.
Ja, die sind nicht schlecht drauf. Die haben ihren Turnaround geschafft, ne? Auch durch den Trainerwechsel Hannes Wolf, der Leihtrainer von Leverkusen. Ja, ja. Ne? Ich glaube, der ja eigentlich noch dem DFB gehört, sozusagen. Mhm. Und erstmal habe ich auch gestern oder heute gelesen, Rudi Völler sagte, der immer noch auf Bewährung spielt oder trainiert. Gut, nichtsdestotrotz, wir haben ohne Toprak, ohne Rashica diese Leistung gegen Leipzig abgerufen. Ich glaube, mehr als um das Personal geht es, glaube ich, um den Kopf, ja, und um die Mentalität, ja. Die war jetzt auch ohne Toprak und Rashica eindeutig da gegen Leipzig. Die große Frage ist doch, gehen wir in das Spiel gegen Leverkusen mit dem Gedanken, wir haben gezeigt, was wir können und wir sind, wir packen die jetzt mit der Leistung, oder geht man rein mit, ich habe Angst wieder in der letzten Sekunde, dass wir es wieder nicht packen? Das ist doch die entscheidende
Frage. Das kann ich wirklich schwer, also wenn ich mich jetzt als Küchenpsychologe hinstellen würde, würde ich eher sagen, du kannst es nur bedingt mit der Situation in der letzten Saison vergleichen, weil das Team jetzt leider deutlich jünger und deutlich unerfahrener ist. Deswegen, ich glaube, das ist ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Hinzu kommt halt eben, dass du eine Truppe bist, die jetzt aus einer Serie mit 8 Spielen in Folge verloren kommt. So, ne?
Ja, da rechnest du jetzt das Pokalspiel mit.
Ja, da rechne ich das Pokalspiel mit. Wobei natürlich... Das ist
eigentlich ein Unentschieden war.
Ja, und was halt auch in der differenzierteren Betrachtung natürlich zeigt, dass diese Mannschaft lebt. So, ne? Das kannst du kannst ja nicht nur auf die Ergebnisse gucken, sondern du musst ja auch gucken, wie diese Spiele verlaufen sind. Und ich finde im Übrigen auch, aber da weiß ich halt nicht, inwiefern das auf die, sag mal, was du dazu denkst, ich finde im Übrigen auch, mir kommt das viel zu kurz. Ich meine, klar, wir kommen aus einer Serie mit 8 verlorenen Spielen, ne? Aber jetzt wird von den Medien immer so geil undifferenziert dieses Beispiel genannt. Die Mannschaft habe nach Bielefeld ja mit 30 Punkten quasi schon davon geredet, sie sei gerettet. Das hat bei Werder keiner gemacht. Wohl wissend, dass Spiele anstehen gegen 7 Teams, die alle vor Werder stehen, davon 5 aus dem oberen Drittel. Ja, das ist nicht unnormal, dass du da Spiele verlierst, beziehungsweise auch alle Spiele verlierst, finde ich nicht unnormal. Und die Leistungen haben ja auch da schon nicht das komplette Auseinanderbrechen der Truppe gezeigt. So, ne? Deswegen.
Teils, ne? Es gab, finde ich, Leistungen, die gut waren in Spielen, die wir unglücklich verloren haben. Es gab aber auch Leistungen, wo man sagen muss, da haben wir auch keinen Punkt verdient. Ne? Ich denke an das letzte Bundesligaspiel gegen Union zum Beispiel, ne? Das ja nun wirklich schwach war. Ja. So, wohingegen meinst du? Okay, aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben ausgiebig, ist ja zum Beispiel, dass das Pokalspiel zur Schicksalsfrage über den Trainer erklärt wurde. Ja. So, direkt nach dem Spiel hat Baumann gesagt, so, müssen wir nicht weiter drüber reden. Wir haben gesehen, ne, Trainer und Team, das funktioniert. So, auch das wird ja im Prinzip jetzt so hingenommen als Selbstverständlichkeit und bestätigt doch eigentlich auch unsere Ansicht oder beziehungsweise die These, dass es jetzt nicht an Kofeld liegt und dass jetzt nicht Bruno Labbadia für einen 3-0-Sieg gegen Leipzig gesorgt hätte, oder? Müssen wir das noch weiter thematisieren?
Also ich, nein, müssen wir nicht, finde ich, müssen wir wirklich nicht. Ich kann dir, es werfen sich halt einfach viele Fragen auf, worauf wir die Antwort nicht kennen, so mit Blick auf was hat dazu geführt und warum in so Crunch-Time-Spielen die Mannschaft nicht so spielt wie gegen Leipzig. Aber das sind einfach Sachen, die werden wir nicht beantworten können. Und dann bin ich bei dir, dass man sagt, Leipzig hat gezeigt, die Mannschaft wollte das so nicht stehen lassen, auch mit Blick auf die Tatsache, dass Kofelds Zukunft auf dem Spiel steht. Zumindest bei Werder jetzt auf dem Spiel steht. Und dann finde ich das jetzt erstmal grundsätzlich eine gute Reaktion. Und mir kommt das halt einfach auch in der Gesamtbetrachtung der Saison und aller Begleitumstände einfach zu kurz, dass wir uns eher von den Umständen her in einer noch schwierigeren Situation als letztes Jahr befinden. Und dafür im Großen und Ganzen, an dem Punkt waren wir halt im Podcast auch schon zweimal in dieser Saison, dass wir uns immer wieder darauf zurückbesinnen mussten, überleg mal und bleib jetzt mal entspannt, weil Kofeld halt eben auch sagte, ey, das ist hier kein selbstverständlicher Weg, den wir gehen und wir haben uns bislang wirklich gut halten können diese Saison und dass es hinten raus nochmal eng werden würde, haben wir befürchtet und wir haben gehofft, dass es nicht so kommt, aber es ist jetzt so und wir schaffen das. So, ey, komm, die Entscheidung für Kofeld ist jetzt gefallen. Und ich finde, jetzt bringt das Lamentieren darüber auch nichts, ob das die richtige oder die falsche Entscheidung war. Ich bin sowieso mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich sage, selbst 3 Spiele oder 4 Spiele vor Saisonschluss finde ich den Zeitpunkt schon fast zu spät, wenn du noch was machen willst auf der Trainerbank. Und deswegen hat mich das sehr beruhigt, dass die Mannschaft so reagiert hat. Und jetzt muss der Fokus, finde ich, darauf liegen, wie kriegst du den Hebel jetzt umgelegt.
Sehe ich absolut genauso und damit können wir da auch einen Deckel drauf machen, denke ich. Denn sowohl mangels besserer Alternativen als auch der Tatsache, wie sie aufgetreten sind, war das eindeutig die richtige Entscheidung, am Trainer festzuhalten, egal wie es ausgeht. Ja. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja, und nur fürs Protokoll ganz kurz, weißt du, dass die Sportbild, weil wir hatten ja, wir haben es ja kurz vor der Folge, heute haben wir noch ganz kurz drüber geredet, die Sportbild macht jetzt, Kofeld sei Kandidat bei Leverkusen. Ja, warum macht sie das Thema? Weil Werder jetzt gegen Leverkusen spielt. Also die Namen, die da gehandelt werden und auch diese Spekulationen über Kofeld ist im Sommer eh weg. Komm, lass es uns lassen, oder?
Ja, das können wir lassen und wie gesagt, also zumindest was jetzt so, und dann werden ja auch da genüsslich Namen aufgelistet, wer da jetzt kommen könnte und so weiter. Ich gebe nur zu bedenken, dass wir auch schon darüber gesprochen hatten, dass auch die Entscheidung, Kofeld jetzt rauszuschmeißen und in einer Panikreaktion noch jemanden Neuen zu holen und dann auf diesen Impulseffekt zu hoffen, dass der vielleicht auch davon, die Entscheidung auch davon beeinflusst war, dass es vielleicht schon Planungen gibt für den Sommer, von denen wir nichts wissen. Ja. Und das steht halt weiter im Raum. Und es ist auch irgendwie relativ verlogen, finde ich, wenn da auch, ja, auch von den Medien und Social Media da zuerst gesagt wird, jetzt das aufmachen hier, das Fass aufmachen, und damit irgendwie der Mannschaft und dem Trainer Knüppel zwischen die Beine zu werfen, das zu kritisieren und jetzt drei Tage später da irgendwelche Listen mit Ole Werner und Bruno Labbadia, also ja, da sieht man auch mal wieder, dass es sich nicht lohnt, über jedes Stöckchen zu springen, ja, und sich nicht von jedem empörten anonymen Tweet treiben zu lassen in der Entscheidung.
Ja, einer, bin ich vollkommen bei dir, ne? Einer, das ist halt einer von mehreren Aspekten, die allen Außenstehenden, inklusive aller Medien und aller Kandidaten für den Aufsichtsrat, nichts anderes übrig lassen, als zu spekulieren. Und was für ein Quatsch ist das, weißt du? Mutmaßungen darüber anzustellen, was letzten Endes der Beweggrund für X oder Y sein könnte, das raubt doch nur Energie und ist totaler Quatsch. Es wird Gründe dafür geben, dass es jetzt so läuft, wie es gelaufen ist, und das können ja die unterschiedlichsten sein. Wir haben darüber jetzt auch spekuliert. Ich finde es jetzt auch gut. Es ist müßig, finde ich, darüber zu reden und darüber nachzudenken, sondern es geht jetzt wirklich nur noch um die letzten drei Spiele und drinbleiben.
Richtig, denn den Hauptgrund, an Kofeld festzuhalten, den haben wir Freitagabend auf dem Platz gesehen. Und damit ist das Thema erstmal, finde ich, auch beendet.
Ja. Amen.
So. Amen, ja. Amen. Was die Taktik angeht, darf ich das nochmal kurz ansprechen, um nochmal einen letzten Schlenker zum Leipzig-Spiel zu machen. Wir haben mit einer Viererkette gespielt.
Ja.
Ne, mit, wenn man es offensiv auslegt, 4-3-3, ich würde eher sagen so 4-3-2-1, ne, diese Tannenbaum-Formation. Damit ist, also das war ja auch ein neuer Versuch, ja, und hat sich ja auch dann als taktisch gute Lösung rausgestellt, ne, weg von der Fünferkette. Und es war ohne Friedel. Ist das eine Option jetzt auch für die letzten Ligaspiele, vor allem wenn man auch sieht, dass in der Grundausrichtung Leipzig und Leverkusen doch relativ ähnlich in der Offensive agieren, mit nur einer echten Spitze und dann starken Außenspielern?
Ich würde sagen, taktisch ja, ohne Friedel nein. Also was die Option angeht, weil ich in der Tat, du weißt, ich bin Friedel-Fan, aber ich finde, dass der uns gerade auch, was die defensive Konsequenz angeht, wirklich gut zu Gesicht steht. Ich hatte den Eindruck, dass das gegen Leipzig zwar, so wie du beschrieben hast, was anderes war, wobei man Grosso immer wieder gesehen hat, wie er sich in die Mitte hat zurückfallen lassen. Situativ.
Ja.
Aber da bin ich bei dir. Und das fand ich halt eben auch dann den entscheidenden Unterschied mit Blick auf das Bundesligaspiel gegen Leipzig. Wir haben es deutlich besser hinbekommen, das Zentrum, wie sagt man so schön neu fußballerisch, zu überladen, hatte ich den Eindruck. Ne? Also wie du gesagt hast, mit der Vierer- und der Dreierreihe es wirklich so eng zu machen, dass sie keine andere Möglichkeit hatten, als es über die Außen zu probieren. Weil es in der Mitte einfach zu voll war und dort zu konsequent verteidigt wurde. Und das hat wirklich über 120 Minuten gut funktioniert, einfach weil Ludde und Theo sich auch in diesem State of Mind halt eben auch in erster Linie der Defensivarbeit verschrieben haben. Und dann wird es wirklich schwer gegen eine Mannschaft wie Werder, wenn die verinnerlicht hat, dass wenn sie mauern will, mauern kann. So.
Ja, ich fand auch übrigens Moisander richtig stark. Ja. Gegen Leipzig hätte ich nicht gedacht. Ich weiß noch, vor dem Bundesligaspiel hatte ich noch zu dir gesagt, da kriege ich Angstzustände, wenn ich einen Kunku und diese Leute auf Moisander zulaufen sehe. Ja. Ich fand ihn diesmal richtig gut, genau seine Qualitäten, ne, auch im Zweikampf, der ist abgezockte, wirklich sehr, sehr gut. Und interessant, danke, dass ich noch was lernen darf. Überladen, sagt man jetzt.
Ja, das habe ich von so einigen selbsternannten Experten in der Vergangenheit bei Sky und The Zone und so immer mal wieder gehört, ja.
Dicht machen, hat man früher gesagt.
Den Bus vors Tor fahren, ne?
Richtig, ne? Nee, und da fand ich gerade Grosso war mega, mega stark. Ja. Der da wirklich die Mitte überladen hat, bevor er dann O-Ton Baumann mit einem Ganzkörperkrampf irgendwann in der Verlängerung ausgewechselt werden musste. Nee, fand ich, ich denke, dass das durchaus eine Option ist, auch für das Leverkusen-Spiel, mit dieser Viererkette zu agieren und auch da erstmal auf Dichtmachen zu spielen. Und mit Grosso auf der 6 als klarem Abräumer, als Gattuso sozusagen zu agieren. Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar eine Option ist, Friedel in allen Ehren, mit, ja gut, Toprak kommt zurück, ne, den ja. Der muss natürlich spielen. Veljkovic fand ich auch stark. Ja. Ja. Auch im Sinne von Spiel, was du kannst, aber der hat seine Zweikämpfe gewonnen. Ja. Ja, ob das nicht vielleicht eine Option ist, sogar doch ohne
Friedel. Ja.
Ohne Friedel ja, zu spielen.
Weiß ich in der Tat nicht. Aber ja, mag sein. Mag eine Option sein. Ich, hab aber ohnehin mit Blick auf das Leverkusen-Spiel, also Moisander, ich glaube nicht, dass er von Anfang an spielen wird. Glaube ich in der Tat wirklich nicht. Mhm. Auch wenn ich bei dir bin, was das Leipzig-Spiel angeht, ich glaube halt in der Tat, Moisander kriegt immer dann Probleme, wenn sich der Defensivverbund von Werder viel bewegen muss, ne? Also auch im Raum viel bewegen muss. Aber wenn die eng beieinander stehen und er halt sich darauf konzentrieren kann, die Leute auf engem Raum so zu koordinieren und so zu dirigieren, dass dieser Block sich nicht auflöst, das ist, glaube ich, seine Stärke. Ne? Sobald du ein System spielst, exakt, wo Moisander viel verschieben muss, sich viel bewegen muss, Löcher zulaufen muss, da kriegt er Probleme. Aber ja. Und das ist halt dann die Frage, wie richtest du es aus gegen Leverkusen? Der Tenor wird sicherlich ähnlich sein wie gegen Leipzig. Aber ich glaube, dass Kohfeldt insgeheim hofft, dass sich gegen eine Mannschaft wie Leverkusen mehr überfallartige Konter möglicherweise umsetzen lassen. Mal gucken. Weiß ich nicht. Aber ja, ich bin bei dir, muss aber auch sagen, wir haben es jetzt auch vor dem Leipzig-Spiel noch kurz gesagt, letzten Endes ist es dann auch scheißegal, schmeiß halt drauf, wer kann, ja, und wer am meisten Herz irgendwie vermittelt in der Trainingswoche. Denn eins muss auch klar sein, hier wirst du jetzt nicht mehr groß die Taktikmagneten auf der Tafel in der Kabine hin und her schieben, sondern du wirst sagen, Leute, jetzt nochmal bis zum Ende der Saison 270 Minuten Gras fressen und reinhauen. Ja.
Ja, ja, trotzdem denke ich schon, dass es klar, Mentalität erstmal natürlich die größere Rolle spielt als irgendwelche taktischen Finessen. Mhm. Aber die Frage Vierer- oder Fünferkette hinten natürlich schon für die gesamte Statik wichtig ist.
Ja.
Ne? Also das ist, glaube ich, schon die Gretchenfrage. Ich wiederhole meinen flachen Witz. Wie die Germanisten sagen, die Gretchenfrage, wir sagen die Gretchenfrage. Ja. Das natürlich schon Auswirkungen hat auf den gesamten Verbund. Ne? So, Leverkusen.
Ganz kurz nur noch eine Ergänzung dazu. Ich glaube in der Tat, da kommt jetzt wieder der Küchenpsychologe durch, aber wenn du deiner Mannschaft für das Spiel gegen Leverkusen erstmal Sicherheit geben willst, dann wirst du sie genau in der Struktur auf den Platz schicken wie gegen Leipzig und sagen, habt ihr gesehen, das hat doch geil funktioniert. So, jetzt gib ihn. Ne? Ob du es dann personell genauso machst, weiß ich nicht, aber zumindest taktisch wäre ich da in der Tat auch bei dir. Ja.
Sag mal ganz kurz, Leverkusen, für das Leverkusen-Spiel haben wir Ausfälle? Nee, ne? Toprak und Rashica kommen zurück.
Genau. Friedel auch.
Ja. Das heißt, wir werden, wenn es schief geht, danach nicht über Verletzungsprobleme jammern dürfen.
Ja, mal gucken, wie das Spiel läuft, aber ja. Genau.
Weil ja im Prinzip alle dabei sind.
Ja. Ja, was ich halt für dieses Spiel in der Tat, und ich hoffe, dass sich die Spieler und Florian Kohfeldt die Tabelle vor dem Spiel nicht zu genau angucken, aber ich habe mir das gerade mal angeguckt, da kriege ich wirklich Angstschweiße vor Stirn, ne? Ja. Weil die Konstellation ist natürlich wirklich echt extrem. Du bist nur noch einen Punkt vor dem 16. Und der 17. hat nur 3 Punkte Rückstand auf dich, aber auch noch 2 Spiele weniger.
Richtig, ja. Denn das ist ja eine der wenigen wirklich wichtigen Dinge, die passiert sind, während wir in der Wuthöhle und auf der stillen Treppe waren. Ja. Es gab weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit ein Nachholspiel zwischen Mainz und Hertha, ja, das 1:1 ausging. Ja. Ja, was jetzt für uns, glaube ich, kein schlechtes Ergebnis ist, aber was irgendwie auch ein bisschen Angst macht, wenn man bedenkt, dass Hertha da punktet gegen ein Mainz 05, das ja nun vorher, ich sag mal, Bayern, Werder und andere Spitzenclubs geschlagen hat.
Ja, und jetzt überleg dir mal, weißt du, gegen wen Hertha jetzt spielt als nächstes?
Ja, ich habe es mir nämlich aufgeschrieben, ja, weil ich die große Befürchtung hatte, dass wir Bier nach Freiburg, ja, fahren müssen. Und das ist eine weite Strecke.
Aber eine schöne Stadt.
eine sehr schöne Stadt mit vermutlich auch viel besserem Wetter. Aber morgen Donnerstag, Nachholspiel Hertha Freiburg.
Ja.
Sonntag, ich glaube Sonntag dann, regulärer Spieltag, Köln-Freiburg.
Ja, und Hertha Bielefeld Sonntag.
Und Hertha
Bielefeld. Und das ist in der Tat, da wird es dann für uns richtig interessant.
Ja, das heißt, selbst wenn wir Leverkusen 6:0 schlagen, ja, kann es sein, dass es nach diesem Wochenende tabellarisch mieser aussieht als jetzt.
Ja. Und man muss ja auch mal ganz klar sagen, und es wird so nicht kommen, aber das Beste wäre in der Tat morgen, morgen fast schon, du musst fast schon auf ein Unentschieden hoffen, ne?
Bei Hertha Freiburg.
Ach nee, bei Hertha Freiburg. Nee, ich war gerade bei Hertha Köln. Oh Gott, dann musst du in der Tat auf Freiburg hoffen, ja klar.
Ja. Ja, wobei das natürlich auch viel verlangt ist, wenn man bedenkt, dass es bei Freiburg um gar nichts mehr geht.
Genau, oh Mann, ey.
Die wirklich so sich in der Tabelle stehen, wo wir immer hin wollten, im absoluten Niemandsland.
Ja, ja wirklich.
und Hertha natürlich heißt es, ja, ne? Also die genau wissen, die im Prinzip in so einer Situation sind wie wir letztes Jahr, dass sie die Jäger sind und nur gewinnen können.
Ja, Hertha ist heiß, Hertha ist ausgeruht. Ja, ja. Das
und da nicht,
wird kribbelig. Im Prinzip musst du punkten. Du musst punkten, ja klar musst du punkten, aber wenn du nicht wirklich richtig reinrutschen willst und dann noch zusätzlichen psychologischen Druck aufbauen willst, dann darfst du eigentlich echt nicht verlieren.
Ja, ne? Und wir sind zum Zuschauen verdammt, ja, und das ist eine ganz, ganz unangenehme Situation, wohingegen Leverkusen ja noch wirklich um das Saisonziel spielt. Ja. Ja, die wollen in den UEFA Cup, hieß es früher, in die Europa League und brauchen da auch jeden Punkt.
Ja, und vor allem, die haben ja sogar noch Außenseiterchancen auf die Champions League. So, also sagen wir es mal so, wenn sie diese Chancen, die Restchance noch wahren wollen, müssen sie Werder schlagen.
Ja, richtig. Ne?
Weil Frankfurt spielt gegen starke Mainzer, Dortmund spielt zu Hause gegen Leipzig. Wenn Frankfurt und Dortmund verlieren, dann ist Leverkusen, wenn sie gegen Werder gewinnen, auf einmal nur noch 3 Punkte und besseres Torverhältnis hinter dem Champions League Platz, dem 4.
Nicht schön.
Nee, alles, also die Konstellation könnte wirklich schöner sein, allerdings.
Ja, Mann.
Aber hilft ja nichts, hilft ja nichts. Also Werder, andersrum, die Mannschaft weiß jetzt, was die Stunde geschlagen hat und die werden auch wissen, wie die Konstellation in der Tabelle ist und dass du jetzt nicht mehr sagen kannst, auch ein Punkt reicht, dann den Rest schaffen wir auch schon irgendwie, sondern die werden in das Spiel gegen Leverkusen gehen und sagen, verdammte Scheiße, hier müssen wir 150% geben und gewinnen.
Ja. Und jetzt ist sogar Horst Rubesch nicht mehr zu kriegen.
Ja, verdammt nochmal. Aber auf der anderen Seite, guck mal, Stuttgart spielt gegen Augsburg. Wenn Stuttgart jetzt gewinnen sollte gegen Augsburg, was ich jetzt nicht absolut unwahrscheinlich fände, dann kannst du halt auf der anderen Seite auch wieder, wenn du 3 Punkte holst, einen Schritt nach vorne machen in der Tabelle. So, das ist halt auch alles irgendwie, ja, es zählt nur der Sieg.
Ja. Wird Augsburg das Spiel der Spiele? Eine Woche drauf,
ja,
dann?
In meinen Augen ja, auch wenn wir danach vielleicht noch nicht gerettet sind, aber ich glaube, damit steht und fällt die Saison.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass an den letzten Spieltagen auch noch einige Konkurrenten direkt gegeneinander spielen. Ne? Wir haben Hertha Köln, spielen noch gegeneinander, glaube ich, zeitgleich, ja, parallel zu unserem Spiel gegen Augsburg. Also es ist auch nicht so, dass alle unsere Konkurrenten jetzt da an jedem Spieltag noch dreifach punkten können, ne? Sondern die nehmen sich auch gegenseitig die Punkte weg. Also insofern ja, ist da auch noch ein bisschen mathematischer Rettungsanker.
So, darf ich noch mal ganz kurz was fragen? Einfach nur, weil es mich interessiert, ja?
Bitte.
Kannst du mir bitte einmal sagen, für wie wahrscheinlich hältst du es noch, dass Mainz noch reinrutscht? Hast du dir mal angeguckt, gegen wen die jetzt noch spielen?
Nee, habe ich nicht.
Die spielen gegen Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg.
Oh.
Also, und die sind sechs, ich meine, gut, die sind 6 Punkte vorm 16., ne? Aber, ey, wenn das ganz
schön. Wie viele Punkte vor uns? Dann 3 Punkte vor uns.
Fünf vor uns.
5 Punkte.
Und 6 vorm 16. Ja. Aber, also, ich, man hat schon Pferde kotzen sehen vor der Apotheke.
Ja, du hast recht,
Weil das sind alles, die spielen jetzt noch gegen 3 Mannschaften, die sich richtig um die Champions League kloppen. Und da darf keiner nachlassen.
Du hast recht. Und sind jetzt natürlich in der psychologischen Situation, dass sie denken, wir haben es schon gerissen.
Ja, ja, bin ich mal, ne? Sagen wir es mal so, ich bin mal gespannt. So, ja.
Guter Gedanke, dann hol ich nochmal meine Mainz-Voodoo-Puppe raus und werde sie mit ein paar Nadeln bearbeiten. Ja, warum nicht, ne? Ja. Warum nicht?
Und, Bayern am letzten Spieltag ist Schaulaufen, aber Augsburg, also das geht auch leichter. Augsburg hat jetzt in Stuttgart uns zu Hause und dann in München.
Ja.
So.
Ich glaube auch, dass Augsburg noch die Mannschaft ist, die wir am leichtesten darunter ziehen können.
Ja, genau.
Ne? Augsburg hat den Trainer gewechselt, da ist Weinziel jetzt.
Ja.
Halt auch die Frage, ob das was ausmacht, aber ja gut, das ist alles Spekulation.
Ja. Was man halt auch sagen muss, von den Mannschaften unten drin hat so gefühlt das leichteste Programm eigentlich Bielefeld. Ja. Bielefeld hat Hertha, Hoffenheim und Stuttgart.
Bielefeld hat aber auch mit Abstand die schlechteste Mannschaft.
Ja, das ist allerdings wahr, ja. Das stimmt. Ja gut, und Kölns Restprogramm ist auch machbar. Boah, Alter, okay. Wobei, Köln spielt auch noch gegen Hertha am vorletzten. Ja, das wird einfach eine interessante Kiste. Ich bin mal sehr gespannt.
Ja. Ja, Mann, es ist wieder einmal beenden wir diese Folge demnächst mit mehr Fragezeichen.
Ja, gut, aber das ist ja immer so. Das ist ja immer so vor solchen Spielen, weißt du? Und ich finde es viel, viel bemerkenswerter und erwähnenswerter, dass wir halt eben jetzt die Hoffnung nicht komplett aufgegeben haben. Und das ist halt eben Verdienst der Mannschaft. Die hat gegen Leipzig gezeigt, okay, sie lebt grundsätzlich. Und das lässt mich ja grundsätzlich auch jetzt erstmal darauf hoffen, dass die nicht mit dem Streifen in der Hose Samstag gegen Leverkusen auflaufen, sondern da auch wieder das Messer zwischen den Zähnen haben.
Ja. Ich hoffe nur, wie gesagt, dass da nicht überpowert wird, ja. Dass sie da nicht ins offene Messer rennen, in ihrer Euphorie der guten Leistung gegen Leipzig, denn da ist Leverkusen halt einfach mit Spielern wie Bailey und Diaby und so, ist natürlich eine Mannschaft, die da auch jeden kleinen taktischen Fehler, jeden Stellungsfehler sofort bestrafen kann und uns dann auch richtig wehtun kann, indem sie uns auskontern.
Gib mir Zahlen. Was tippst du?
Ich glaube, dass wir gegen Leverkusen einen Punkt holen und damit eine weitere Woche komplett in der Luft hängen. 2-2.
Okay. Da sich ja meine Rum-Jinxerei herausgestellt hat, dass die, dass es total egal ist, wie ich tippe, es tritt nicht irgendwie das Gegenteil ein oder es tritt nicht ein. Deswegen tippe ich jetzt wieder nach Bauchgefühl und ich sage, wir gewinnen 2-1.
Ja. Ja. Ich liebe dein Bauchgefühl.
Ja, ich glaube in der Tat, dass die Mannschaft verstanden hat, worum es geht und ich werde das Spiel wahrscheinlich im Stehen gucken müssen, aber ich habe Bock drauf.
Aber trotzdem. So stehst du ja jetzt auch schon während unserer kompletten Aufzeichnung breitbeinig.
Schatz, ich komme heute nicht ins Bett, ich schlafe im Stehen.
Ja, genau. Eine letzte Frage noch. Hat die Öffentlichkeitsfahndung nach einem Vontorra-Fan-Unterstützer, war die erfolgreich bisher? Oder?
Bislang noch nicht. Okay. Die komplette Ostkurve, in der ja angeblich 300 der Unterstützer von Jörg Vontorra und seiner Mitstreiterin stehen sollen, hat sich bislang noch nicht geäußert. Ganz im Gegenteil, die Ultragruppierungen fragen sich auch, wir haben uns mal umgehört, also wir kennen keinen, der da irgendwie Stimmen abgeben will. Und Herr Vontorra sagt ja auch, ja, er wird das ja gerne sagen, aber aus Respekt vor dem Wahlausschuss möchte er noch nicht sagen, wer die Unterstützer sind. Nun ja.
Okay. Ist jetzt vielleicht auch ein unglücklicher Moment nach der Leistung gegen Leipzig. Ja,
wer hätte das erahnen können?
Ja, mal sehen, ob es da nächste Woche was Neues gibt.
Genau. Ihr Lieben, Mann, cool. Das war Folge 46. Ging wieder echt schnell vorbei. Thomas, danke, dass du wieder die Zeit hattest, um mit mir zu reden und den gesamten Laden hier auf Trab gehalten hast mit deinen taktischen Einschätzungen. Wir freuen uns aufs Wochenende, auch wenn wir eigentlich einen Streifen in der Hose haben müssten. Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, hoffen, dass das Samstag gut geht und dann werden wir uns voraussichtlich dann im Nachgange des Spiels wieder melden und mal gucken, wie unsere Laune dann ist. Thomas, ich wünsche dir eine schöne Restwoche, euch allen auch und Daumen drücken fürs Wochenende. Haut rein.
Danke, gute Woche. Gutes Spiel.
Ciao.